Deutschlandfunk, Medias Res.
Weiter mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie zuhören. Und wir haben wie immer an dieser Stelle alles Wichtige aus der Welt der Medien für Sie. Wir blicken gleich in die USA, wo die Bürger jenseits der Metropolen kaum unabhängige Informationen über das Virus und dessen Verbreitung in ihrer eigenen Region bekommen, einfach weil es kaum noch Regional- und Lokalzeitungen mehr gibt. Und wir berichten über die größte Verschwörungstheorienschleuder der Welt, YouTube. Dessen Algorithmus soll Falschmeldungen und Verschwörungsmythen eigentlich seit einiger Zeit aussortieren. New York ist im Moment das Epizentrum der Corona-Krise in den USA, nicht nur was die Fallzahlen angeht, sondern auch was die Intensität der Berichterstattung betrifft. Kein Wunder, New York ist ja sowas wie die heimliche Hauptstadt der westlichen Welt und da gibt es dementsprechend auch mehr Journalisten als in anderen Städten. Aber New York ist eben nicht Amerika und deswegen schalten wir heute mal nach New Orleans in Louisiana, auch ein Brennpunkt der Corona-Krise. Jim Amos ist der ehemalige Chefredakteur und der preisgekrönten Times-Picayune und mit ihm möchte ich über die Lage des amerikanischen Lokaljournalismus gerade in diesen Zeiten reden. Hallo, Herr Amos.
Hallo.
Herr Amos, eine Schlagzeile im US-Magazin The Atlantic Ende März hieß Corona is killing local news. Corona tötet die Lokalnachrichten. Stimmt das so auch beispielsweise in Ihrer Region? Eigentlich wollen die Menschen ja gerade jetzt wissen, was in ihrer Nachbarschaft passiert.
Ja, es stimmt, aber der Kontext ist natürlich, dass es den Lokalzeitungen in den USA und dem Lokaljournalismus im Allgemeinen schon lange schlecht geht. Aber die Lage hat sich durch die Corona-Pandemie deutlich verschlechtert. Und die großen Ausnahmen in unserem Land sind, wie Sie eben betont haben, in New York, die New York Times und die Wall Street Journal. Aber meine Zeitung hier in New Orleans, ich gucke sie mir gerade an und es sind 24 Seiten, also an einem Tag, wo große Anzeigen in der Zeitung sein müssten, fehlen sie total.
Also das Problem ist auch bei Ihnen, dass einfach die Wirtschaft am Boden ist und deswegen auch keine Anzeigen mehr geschaltet werden können und deswegen die Zeitungen sterben.
Ja, die Leserschaft gibt es zwar noch, aber in Amerika sind Zeitungen, bekommen sie ungefähr 60% ihres Einkommens von Anzeigen, von Werbung. Und die gibt es einfach nicht. Die Geschäfte haben dicht gemacht. In New Orleans besonders gibt es ja Tausende von Restaurants, jetzt nicht mehr. Und wenn man sich die Seiten der Zeitung anguckt, fehlt die Werbung. Und das bedeutet, dass es lauter Entlassungen von Journalisten in den Redaktionen gibt.
Können Sie das auch quantifizieren? Also weiß man, wie viele Lokalzeitungen mehr oder weniger schon dicht machen mussten in den vergangenen Tagen und Wochen?
Also die meisten haben nicht total dicht gemacht, sondern drucken die Zeitung also nicht an 7 Tagen, sondern vielleicht an 2 oder 4 Tagen und sind halt kleiner geworden. Wenn ich mich an meine Zeit bis 2015 erinnere, hatte ich eine Redaktion von ungefähr 240 Journalisten hier in New Orleans. Davon sind jetzt kaum 70 übrig geblieben und es sind viele davon Teilzeitarbeiter und freie Mitarbeiter. Also da kann man, die Berichterstattung ist natürlich viel geringer. Man kann da nicht so viel mit anfangen.
Was bedeutet das denn für die Menschen? Also wo können die sich denn überhaupt noch unabhängig über die Corona-Lage informieren momentan?
Also lokal sich zu informieren ist schwieriger geworden. Man kann so das nationale Bild durch die New York Times und nationale Medien und durch NBC und die verschiedenen Radiosender. Ich muss aber auch sagen, dass die öffentlichen Medien und besonders das öffentliche Radio jetzt viel wichtiger geworden sind und größere Redaktionen haben. Und dass sich die Leute jetzt viel durch Radio im Gegensatz zu Print informieren.
Es gibt ja 1300 Gemeinden in den USA, die gar keinen Lokaljournalismus haben mehr. Was erfahren die Leute nicht mehr, was sie eigentlich erfahren sollten?
Sie erfahren weniger über diese Krankheit, über die Sicherheitsmaßnahmen, über den Zugang zu medizinischer Versorgung. Und das bezieht sich hauptsächlich auf kleinere Gemeinden, also im Mittleren Westen, im tiefen Süden der USA, wo es viele kleine Ortschaften gibt, die einfach weniger wissen. Und das bezieht sich natürlich auch auf die große Politisierung und die Spaltung, die ideologische Spaltung in unserem Land.
Das eine ist ja die ideologische Spaltung, aber gerade bei Corona grassieren ja auch sehr viele Verschwörungstheorien. Was bedeutet das? Also viele Menschen werden sich ja dann bei Social Media informieren und dann möglicherweise eben keine wahren Informationen, keine Fakten mehr zur Lage in ihren Gemeinden in der Gegend mehr bekommen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich sehe es auf der Straße von New Orleans. Es gibt Leute, die einfach nicht an die Medien glauben, die kein Vertrauen zu den großen Medien haben. Und man sieht Leute, die einfach diese Sicherheitsmaßnahmen ignorieren, die keine Masken tragen, also die noch so tun, als wäre es 2019 also eine richtige Gefahr für unsere Gesellschaft.
Sie haben die ideologische Spaltung ja schon angedeutet. Also welche Folgen hat dieses flächendeckende Zeitungssterben ja auch für die Demokratie insgesamt in den USA?
Also ohne freie Presse gibt es nicht diese traditionelle Demokratie, die Vereinigten Staaten berühmt sind. Also die verlässt sich auf den Fakt, dass es eine freie Presse gibt. Und wenn der Journalismus und die Journalisten von dem politischen Führer des Landes als Volksfeind bezeichnet werden, hat das natürlich einen Effekt, besonders auf Leute, die auf ihn zuhören.
Jetzt unabhängig von Donald Trump, wie gehen die betroffenen Journalisten mit der Zeitungskrise um jetzt in Corona-Zeiten?
Also erstmal arbeiten alle von zu Hause. Zweitens gibt es weniger von ihnen. Und drittens arbeiten sie also fast ständig. Also ich habe jetzt mit vielen meiner ehemaligen Kollegen geredet und ich glaube Burnout ist in Deutschland ein Begriff, also dass die Leute einfach überarbeitet sind und es nicht genug von ihnen gibt und dass sie alles per Telefon machen können, also Reporter in ein Krankenhaus zu schicken, wäre durchaus gefährlich und passiert einfach nicht.
Sie haben in der letzten großen Krise in Ihrer Region Hurricane Katrina noch selber gearbeitet. Wie war das bei Ihnen? Wie haben Sie diese Zeit damals erlebt?
Also in vielen Beziehungen war sie ähnlich wie jetzt. Also leere Straßen und Leute, die einfach nirgendwo einkaufen konnten. Aber man konnte 2 Stunden in irgendwelche Richtung fahren und da war das normale Leben noch, ging es noch. Jetzt ist natürlich das ganze Land von dieser Krise erfasst und ein erheblicher Unterschied zu Katrina und man weiß nicht, wann es enden wird.
Sagt Jim Amos, der ehemalige Chefredakteur der preisgekrönten Times Picayune. Mit ihm sprach ich über das Lokalzeitungssterben in den USA. Dankeschön.
Gern geschehen.
Ja, an manchen Tagen in diesen Corona-Zeiten fällt es ja auch uns schwer, zum Beispiel unsere Kultur- oder Sportsendungen zu füllen. Schließlich ist ja die letzte Absage der Großsportveranstaltung oder des Filmfestivals auch irgendwann mal verkündet. Aber immerhin können wir thematisch ja immer noch bundesweit aus dem Vollen schöpfen. Wie aber sieht das bei den Lokalzeitungen aus? Deren täglich Brot, Konzertveranstaltungen, Vereinsmeldungen, Ratssitzungen, die sind ja nicht mehr so einfach zu haben. Felicitas Böselager hat sich für uns umgehört, wie Lokalzeitungen ihre Seiten in den vergangenen Wochen auf Corona-Betrieb umgestellt haben.
Pressemitteilung: Jazz Ahead 2020 wird abgesagt.
Absage: Japanisches Kirschblütenfest am 14. März.
Worpsweder Fotofestival RAW vorerst abgesagt.
Absage: Thematische Führung: Schwimmendes Schlaraffenland.
Absage: Vor knapp 3 Wochen stand im Betreff fast jeder Mail, die im Postfach vieler Journalisten landete, dieses eine Wort: Absage. Es sei eine Zäsur für das tägliche Angebot gewesen, erinnert sich Oliver Schulz, leitender Kulturredakteur der Nordwestzeitung in Oldenburg.
Weil wir doch relativ viele Termine auch bedient haben. Und als uns das wegfiel, bricht einem auch ein großer Teil der Planung, der Wochen- und Tagesplanung weg, die wir entsprechend auffüllen mussten.
Besonders für die freien Kulturautorinnen und Autoren seien diese Ausfälle ein Problem gewesen.
Die uns natürlich einerseits eben auch in Persona fehlen, weil man einfach auch ihre Schreibe nicht mehr liest und ihre Qualität eben nicht mehr hat. Andererseits muss man eben improvisieren und versuchen, auch die freien Autoren anderweitig zu beschäftigen, aber nicht im Sinne von Beschäftigungstherapie, sondern einfach auch, um ihnen gewisserweise zu helfen, dass sie auch ihre Existenz sichern können.
Aber nach dem ersten Schreck sei es doch nicht so schwer gewesen, die Kulturseiten wieder zu füllen, erzählt auch die Chefredakteurin des Weser-Kuriers Silke Hellwig.
Es gibt irgendwie noch genug Themen. Erstmal über die Künstlerszene, vor allem die freie Szene, die ja Angst um ihre Existenz haben müssen, kann man natürlich berichten. Dann machen wir, manchen Sachen räumen wir einfach mehr Platz ein, zum Beispiel Netflix-Serien neuen, weil die Leute mehr zu Hause sind und man ja jetzt schon sieht, dass die lineares Fernsehen wieder viel mehr gesehen wird als früher. Sowas machen wir dann irgendwie in einer anderen Form. Also es mangelt nicht an Stoff, sondern es ist eben anderer Stoff.
Ähnlich geht auch die Nordwestzeitung mit der neuen Situation um. Man habe nun Zeit für Themen, die schon lange liegen geblieben sind. Dabei geht es auch darum, bewusst Themen zu setzen, die nichts mit Corona zu tun hätten, zum Beispiel historische Stücke. Und es sei eine Chance, sich ohne Termindruck über den Tellerrand hinaus Gedanken zu machen.
Wir haben seit 2 Wochen kann man sagen, einmal pro Woche mindestens einen Gastbeitrag von beispielsweise dem bekannten Soziologen aus Oldenburg, Stefan Müller-Dohm, der Habermas-Kenner ist, der macht sich Gedanken darüber, ist diese Corona-Krise möglicherweise vergleichbar mit HIV beispielsweise vor 30, 35 Jahren, als diese Welle kam. Was lernt man daraus? Was geht mit den Menschen vor?
Sowohl Oliver Schulz als auch Silke Hellwig erleben, dass ihre Redaktionen trotz Homeoffice und erschwerter Arbeitsbedingungen enger zusammengerückt sind.
Ich finde, meine Kollegen wachsen über sich hinaus. Also ich habe das Gefühl, dass da sehr großer Ehrgeiz ist, es gut zu machen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Kollegen ja wirklich vielleicht ihre Aufgabe so sinnvoll sehen, wie sie nicht immer unbedingt jeden Tag sehen. Also ich glaube, sie sehen sie schon sinnvoll, aber das ist jetzt auch mal ein bisschen was anderes.
Was bringen, wenn die üblichen Terminpläne leer sind? Felicitas Böselage berichtete über Lokaljournalismus in Zeiten von Corona. Er ist mächtiger als jeder Chefredakteur eines noch so großen Medienunternehmens, der YouTube-Algorithmus. 2 Milliarden Menschen schauen laut der Videoplattform selbst monatlich Clips auf YouTube. Und für rund 70% dessen, was sie da so sehen, ist die sogenannte Watch-Next-Empfehlung zuständig. Das ist das Video, von dem der Algorithmus annimmt, es würde den Nutzer als nächstes interessieren, ja, und das dann automatisch abgespielt wird. Viele dieser Videos, die haben dann aber wie so oft bei YouTube Falschinformationen mit drin, gerne auch mal Verschwörungserzählungen. YouTube hatte vor gut einem Jahr angekündigt, stärker dagegen vorzugehen und Verschwörungsmythen eben nicht mehr zu empfehlen. Forscher von der Universität Berkeley in Kalifornien haben jetzt untersucht, wie gut das in der Praxis klappt. Sinje Stattlich.
Could Emmanuel Macron be the Antichrist? The number 666 will be related to the Antichrist. Macron won the French presidency by 66.06% of the vote.
Könnte Emmanuel Macron der Antichrist sein? 666 ist die Zahl des Teufels. Macron wurde mit 66,06% der Stimmen zum französischen Präsidenten gewählt. Nur eine von vielen Verschwörungstheorien, die hunderttausende User auf YouTube sehen. Wie auch diese. Globale Erwärmung, Klimawandel. von wegen alles Betrug, um die Gesellschaft in eine zentralisierte Diktatur zu verwandeln unter dem Vorwand, dass wir die Erde retten müssen. Aliens hätten die Pyramiden gebaut und Trumps Wahl habe schon die Bibel prophezeit. Das alles findet man nicht nur auf YouTube, sondern das empfiehlt einem YouTube sogar, selbst wenn man gar nicht danach sucht. Mark Fadaul von der Universität Berkeley hat zusammen mit Kollegen über 15 Monate mehr als 8 Millionen YouTube-Empfehlungen untersucht. Das Ergebnis? Im Großen und Ganzen hält YouTube zwar sein Versprechen, Verschwörungstheorien zu reduzieren, aber sie werden immer noch empfohlen. Was wir auch herausgefunden haben, YouTubes Bemühungen sind sehr themenspezifisch. Einige Bereiche, zum Beispiel Gesundheit, wenn es etwa um das Coronavirus oder Impfungen geht, werden von YouTube sehr genau geprüft und effektiv moderiert. Aber alles, was mit Umdeutung der Geschichte oder mit Politik zu tun hat, da moderiert YouTube weniger. Viele kleine, eindeutig verschwörungstheoretische Kanäle habe YouTube aus den Empfehlungen entfernt, sagt Fadaul. Problematisch seien weiterhin vor allem die großen Kanäle, die Verschwörungstheorien mit legitimen Informationen mischten. Mehr als 12.000 Kanäle aus dem Bereich Nachrichten und Dokumentation liegen der Studie zugrunde. Wer sich dort ein Video ansah, bekam weitere Videos vorgeschlagen, eben jene haben die Forscher analysiert. Jedes empfohlene Video wurde auf einer Skala eingestuft, wie wahrscheinlich es ist, dass es eine Verschwörungstheorie enthält. YouTube sagt, es würde seinen Algorithmus immer weiter verbessern und habe verschwörungstheoretische Inhalte mittlerweile um 70% reduziert. Laut den Forschern sind es allerdings nur 40%. Wenn YouTube entscheidet, dass es bestimmte Informationen löschen will, dann kann es das. Manchmal fehlt dem Unternehmen aber der politische Wille. Die Social-Media-Firmen werden von einem Gesetz aus den 90ern geschützt, das sie im Prinzip von jeglicher Verantwortung für die Inhalte entbindet. Sie müssen nichts löschen. Und wenn sie es tun, treffen sie damit redaktionelle Entscheidungen und das gefährdet dann ihren juristischen Status als Plattform. Ihre Studie habe auch Schwächen, räumen die Wissenschaftler ein. So konnten sie nur untersuchen, was nicht eingeloggten Benutzern angezeigt wird, nicht aber die Empfehlungen für ein personalisiertes Profil, also die für jeden Benutzer individuell empfohlenen Videos, basierend auf dem, was er in der Vergangenheit angeschaut hat. Dennoch halten auch andere Forscher die Ergebnisse für valide. Deepayan Ghosh, Computerwissenschaftler von der Universität Harvard.
This really has to do with how YouTube's algorithm works. When you design an
Wenn man wie YouTube einen Algorithmus so anlegt, dass er die Nutzer möglichst lange auf der Seite hält, um Daten zu sammeln und Anzeigen zu maximieren, dann bekommt man automatisch Probleme. Deswegen ist es wertvoll, dass diese Studie nochmal auf diese mögliche Radikalisierung hinweist, denn die könnte tatsächlich für einige der überraschenden politischen Ergebnisse der letzten Zeit verantwortlich sein.
Wie gut geht YouTube gegen Fake News und Verschwörungstheorien vor, Sinja Stattlich berichtete. Es wird ja seit Jahren viel darüber diskutiert, wie Journalismus weiterhin finanziert werden kann, jenseits der Klassiker, Abos und Anzeigen. In Kanada gibt es jetzt, zumindest auf Zeit, eine interessante Zusammenarbeit zwischen der Fastfood-Kette Mary Brown's und dem kanadischen Zeitungskonzern Post Media Network. Der Deal ermöglicht es dem Verlag, die Zahlschranke der Websites von 16 Zeitungstiteln vorübergehend aufzuheben. Unser Glossist Arnold Zesek findet das vorbildlich.
Arno Orzesek.
Am 1. April wurde bekanntlich nicht bekannt, dass Donald Trump sein Vermögen der New York Times vermacht hätte. Auf derart billige April-Scherze fällt ja keiner rein. Dafür hieß es im Netz, der kanadische Geflügelbrater Mary Brown's Chicken and Taters würde den Qualitätsjournalismus fördern, indem er auf eigene Kosten Paywalls niederreißen lässt. Ein guter April-Scherz? Tja. Auf Mary Browns Website sehen die panierten Hähnchenkeulen so saftig aus, wie abgestorbene Ahornbäume im Indian Summer unterstreift einen schon der Verdacht, okay, um so ein Zeug loszuwerden, müssen die publicity-mäßig richtig Wind machen. Trotzdem, dass eine Fastfood-Kette dem zeitungsreichen Post-Media-Konzern Kohle rüberschiebt, damit dort wochenlang die Bezahlschranken fallen, nicht im Ernst jetzt, oder? Doch, Mary Browns will den Kanadiern in der Corona-Krise nämlich unbedingt freien Zugang zu seriösen Nachrichten sichern. Nebeneffekt, bei Post-Media klingelt in harter Zeit die Kasse. Das macht mich stolz, Kanadierin zu sein, begeisterte sich Shelley Beckman mit 13 Followern nach 11 Jahren Twittern, sonst nicht als große Influencerin bekannt. Und auch uns ist Mary Browns Sinn für die öffentliche Sache derart sympathisch, dass wir glatt mal eine Holzkeule im Panierpanzer probieren würden. Aber am besten ist doch, das Sponsoring-Modell lässt sich übertragen, zumal es auf das Dogma pfeift, Werbung müsse zum Unternehmen passen. Wenn man etwa daran denkt, wer so bei McDonald's abhängt und dabei den FAZ-Slogan »Dahinter steckt immer ein kluger Kopf« im Kopf hat, ergibt sich sofort eine Traumpaarung. Bis zur Stunde rät McDonald's der Kundschaft noch per Website, sich bei Fragen zum Virus an die örtlichen Behörden zu wenden. Voll uncool, McDonald's. Oder hat man bei euch jemals jemanden Big Mac mampfend mit dem Gesundheitsamt telefonieren sehen? Aber wenn ihr jetzt, wo auch eure Umsätze ordentlich durchhängen, verkünden könntet, in Sachen Corona steht alles Nötige bei FAZ Online ohne Paywall, samt dezentem Sponsored by McDonald's, das wäre gut für euer Image, gut für die Krisenkasse der FAZ und Aufklärung ist immer gut, gut für ganz Corona-Deutschland. Bestimmt würden auch andere Burgerketten ihre soziale Verantwortung entdecken. Zwar kooperiert Burger King seit 2019 mit Esso, man hält Benzintanken und Cola-Tanken für verwandte Kulturtechniken, aber Hunger auf Pommes und Lesehunger, sind die nicht noch verwandter? Also, liebe Burgerkönige, überweist mal was nach Hamburg. Dann kann sich das Volk an den lehrreichen Spiegel-Plus-Artikeln für lau laben und das Magazin hat trotz der flotten Abfolge von Klaas Relotius und Corona-Krise sichere Einnahmen. Kentucky Fried Chicken sollte sich unterdessen um das Leben des Geistes kümmern und online die neue Ausgabe des Philosophie-Magazins freischalten lassen, die den sehr passenden Titel trägt »Eigentum verpflichtet, aber wozu?« Auch arme Schlucker könnten mitgrübeln, geistige Bereicherung garantiert. Aber wenn sich deshalb die Leute vor Freude mit Fastfood vollstopfen? Gemacht, dann beweist KFC halt wahre Größe, finanziert dem Philosophie-Magazin eine Sondernummer zum Thema Fasten und bewirbt sie mit dem Slogan »Dank Corona wächst zusammen, was zusammen gehört«.
Das wäre doch was. Arno Azesek hat sich Gedanken gemacht über die seltsame Kooperation von Geflügelkonzern und Medienunternehmen. Und morgen gibt's hier um kurz nach drei ein Medias Res Spezial über die Kunst des Interviews. Stefan Fries hat mit den Meistern und Meisterinnen ihres Fachs von Armin Wolf bis Marietta Slonka gesprochen. Lassen Sie uns den Quatsch beenden, heißt das Feature. Das war der erste Teil des Kulturnachmittags. Hier übernimmt gleich meine Kollegin Christiane Florin mit Informationen aus Religion und Gesellschaft. Ich bin Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und gesunde und schöne Ostertage.